Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jubelt, so ruft uns dieser Sonntag zu, der heute Abend ja beginnt. In Schöpferlob haben wir mit dem Psalm eingestimmt. Wie jedes Jahr um diese Zeit sprießen die Blumen, blühen die Bäume, überzieht das zarte erste Grün die kahlen Bäume. Die Tage werden wärmer und heller, das tut gut, der Mai steht vor der Tür. Bräute steckten in den letzten Vorbereitungen vorm schönsten Tag des Lebens und in allen Gemeinden hier und ringsum würden normalerweise die Glocken läuten für die Konfirmanden, für die Erstkommunionkinder. Jubelt, das hat immer gepasst, aber dieses Jahr? Morgen konfirmieren sie in Ahrenshorst. Die Kirche empfängt mit Sicherheitspylonen, weniger Teilnehmern, Mundschutz, kaum Berührungen, kein Gedränge, kein Umarmen, keine Posaunen, kein Singen und vor allem keine Feier. Jubelt? In diesem Jahr verhallt dieser Aufruf ungehört. Zum Jubeln ist uns einfach nicht zumute. Mehr als ein Jahr Pandemie machen müde und so richtig ist kein Ende abzusehen. Ein leiser Jubel höchstens von denen, die einen Impftermin bekommen haben. Auch das Wetter und die grüne Natur wollen nicht so recht trösten. Doch wir scheinen nicht ganz allein zu sein. In unserem Predigttext für heute verhallt auch ein Jubelruf fast ungehört. Paulus, nachdem unsere Kirche benannt ist, stimmt in einen Jubel ein. Mit geschliffenen, schönen Worten und Argumenten, beseelt von der Jesus-Sache, jubelt er auf dem Areopag, einem zentralen Platz in Athen. Er ist im Namen des Herrn unterwegs und möchte auch die gebildeten, gut betuchten Griechen für seinen Glauben begeistern. Es fängt vielversprechend an. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 17. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn nun wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Das fängt doch vielversprechend an. Paulus knüpft an bei dem, was er bei den Griechen entdeckt hat. Dem unbekannten Gotte, von dem will er ihnen erzählen. Was für eine Steilvorlage, so einen Altar zu finden. Die Griechen scheinen schon eine Leerstelle, einen Platz freigehalten zu haben für das Fremde. Sie scheinen eine Ahnung davon zu haben, dass ihre Welt, ihre Werte, ihre Götterwelt vielleicht nicht alles, nicht die ganze Wahrheit sind. Wie eine kleine Kirche mitten im Bankenviertel, zwischen hohen und glitzernden Bürotürmen, in denen das Geld den Takt vorgibt, wirkt das. Eine kleine Kirche als Lehrstelle, vielleicht Erinnerung oder Mahnung, dass da noch etwas war oder sogar ist. Paulus möchte, dass der unbekannte Gott bekannt wird. Und er beginnt ganz klassisch bei dem, was uns vor Augen ist, der Schöpfung. Dieser Gott, der Gott des Alten Testaments, der hat doch Himmel und Erde geschaffen, er hat jedem und jeder von uns das Leben eingehaucht. Damit ist er uns doch ganz nah. In ihm leben, weben und sind wir. Dieser unbekannte Gott ist doch gar nicht so fremd und vor allem fern. Und doch ist er anders, höher als wir. Der Gott des Paulus wird eben nicht mit Bildern verehrt und kann sich einfach in der Götterwelt neben Zeus und Aphrodite einreihen. Paulus ist in seinem ersten Leben Jude und das verheimlicht er nicht, wenn er weiter fortfährt. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ehrlich ist er ja, und er verdammt auch nicht in Bausch und Bogen, was die Griechen gewohnt sind. Aber von Buße reden, muss man das? Es fing so gut an. Aus dem Marketing hätte was werden können. Wieder eine neue Gemeinde, finanzkräftige und gebildete Menschen, die der Sache Jesu wieder Schwung geben, ihre Beziehungen einsetzen und der Gemeinde Gewicht verleihen. Ist das klug, nun mit der Buße anzufangen, vom Gericht über die Welt zu sprechen? Wie reagieren die darauf, die Paulus zugehört haben? Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Interessant, oder? Nicht die Rede gegen die Götterbilder oder der Aufruf zur Buße schreckt die Leute ab, sondern als Paulus von der Auferstehung Jesu spricht. Sie spotten ihm, sie winken ab und gehen. Das ist ihnen zu dumm. Auferstehung, wie kann man an sowas Widernatürliches glauben? Paulus, der muss ein Spinner sein. Einmal falsch abgebogen, und die ganze Mühe umsonst. Da ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Enttäuscht wird er gewesen sein. Der große Wurf, eine Gemeinde in Athen, ist ihm nicht gelungen. Auch wenn er ein paar Leute hat ansprechen können, ein kleines Trostpflaster, das bleibt. Warum hat es nicht funktioniert? In der Diskussion mit der großen Tochter ihr meine Argumente klarzumachen. Warum gelingt es nicht, meine Eltern davon zu überzeugen, dass sich etwas ändern muss, bei ihnen und zwischen uns? Ich habe eine wirklich gute Freundin, aber sie versteht nicht, warum ich mich für Sport so begeistere. Das steht echt zwischen uns. Wieso kapiert mein Arbeitgeber nicht, wie ich ticke? Und mit meiner Frau habe ich aufgegeben, ausführlich zu reden. Es bringt nichts. Nicht jeder von uns schwingt solche Reden wie Paulus. Aber jede und jeder von uns, denke ich, kennt die Situation, wo ich etwas versuche, anderen klarzumachen. Zeiten, in denen ich voller Elan in ein Gespräch, in eine Begegnung einsteige und enttäuscht werde. Ich kann mich nicht verständlich machen. Die anderen kapieren nicht, worum es mir geht. Immer geht der andere beim selben Stichwort an die Decke. Die Freude, der innerliche Jubel, mit dem Paulus in den Ring gestiegen ist, er verhallt kläglich. Warum kann er nicht landen? Mir hilft ein Blick auf den Paulus, den wir in den Briefen hören. Der kommt nämlich nicht so eloquent und parkettsicher daher, sondern er beschreibt sich selbst als jemanden, der nicht gut im Reden ist und der oft mit Ängsten zu kämpfen hat. Einer, der sich mit vielen körperlichen Leiden herumschlägt, jemand, der eher in Grübel und Selbstzweifel versinken kann. Dieser Paulus schreibt viel von Kreuz und Auferstehung. Ja, das ist die Mitte unseres Glaubens und die ist sperrig. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, schreibt er. In seinen Briefen und wohl auch auf seinen Reisen hat Paulus mit seinen sperrlichen, persönlichen Möglichkeiten recht viele Menschen für die Sache Jesu begeistern können. Es war eben authentisch. Er war ganz bei sich. Wenn er nicht geschwollen von der Weisheit Gottes sprach, sondern vielleicht eher zögernd, manchmal stotternd, den Menschen nahebrachte, was Jesus mit seinem Leiden, mit seiner Auferstehung für ihn, Paulus, bedeutete. Paulus konnte vom Kreuz glaubwürdig reden. Die Menschen nahmen ihm ab, dass die Sache mit Jesus ihn berührte, befreite, erlöst hatte. Gott, wie er sich in Jesus zeigt, ist kein Gott für Werbekampagnen und geschliffene Abhandlungen. Das zeigt mir die Areopagrede. Der Jubel, zu dem uns der Psalm aufruft, der lässt sich nicht inszenieren, sondern der ist Ausdruck echter, gelebter Gotteserfahrung. Nur wenn wir wirklich mit unserem ganzen Ich in ihm leben, weben und sind, dann wird der Funke zünden und Jubel ausbrechen. Erst bei uns und dann bei den anderen. Mit unseren begrenzten Mitteln, so wie wir eben können. Wenn ich begeistert, berührt, befreit bin, dann kann ich das auch weitergeben. So wie ich eben bin. Gott wird das Seine dazu tun. Er wird's wohl machen. Da bin ich sicher. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.